redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein, heute in extrem weihnachtlicher Stimmung.
Ja, ich habe mir einen Bart angeklebt und hüpfe ho 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 rufend durch die Wohnung.
Hoffentlich, weil ja. Heute ist ja wieder die traditionelle, jetzt ist schon die dritte Folge, jetzt ist eine echte Tradition, die traditionelle Weihnachtsfolge mit Weihnachtswissenschaft bei Vrind.
Starker Stabreim.
Ja, so muss das sein.
Hast du, also ich hab überhaupt gar nichts zu Weihnachten zu erzählen.
Doch, ich habe jede Menge zu Weihnachten zu erzählen.
Echt?
Ja.
Ja. Willst du mal anfangen oder soll ich mal anfangen? Ja, gibt's was Weihnachtliches aus dem Universum?
Aus dem Universum, also die Weihnachts-Universums-Themen mit irgendwie Weihnachtsmond und Weihnachtssterne, den ganzen Krempel, die haben wir in den letzten Folgen
das
schon
stimmt,
durch.
Ja. Hm.
Also ich habe jetzt ein paar andere weihnachtliche Wissenschaftsthemen.
Ja, dann fang doch mal an, dann mache ich die unweihnachtlichen zwischendurch.
Ich habe zum Beispiel, natürlich, was gehört zu Weihnachten? Man singt natürlich Lieder zu Weihnachten. Also ich nicht, aber angeblich tun das Leute. Mhm. Und bei meiner Recherche zur Wissenschaft der Weihnachtslieder bin ich auf das Büro für Weihnachtslieder gestoßen. Das klingt wie so eine schlechte Sitcom oder wie sowas.
Genau, Monty Python, Ministry of Silly Walks.
Ja, ja, aber es gibt es gibt's einen eigenen Wikipedia-Eintrag, das Büro für Weihnachtslieder sitzt in Graz und ist europaweit die einzige Auskunftsstelle zum Themenkomplex Weihnachtslieder und Weihnachtsbrauchtum. Hat irgendwie 4 Wochen vor Weihnachten immer geöffnet und da kann man irgendwie anrufen und fragen, wenn man Fragen zu Weihnachtsliedern hat. Ist jetzt nicht unbedingt großartig wissenschaftlich, aber es gibt ein Weihnachtslied, das durchaus wissenschaftlich interpretiert werden kann. Es ist eher ein Weihnachtslied, das in englischsprachigen Raum bekannt ist, aber das kennt man vermutlich auch im deutschsprachigen Raum, wenn man ab und zu mal irgendwelche englischen Filme gesehen hat. Das ist dieser 12 Days of Christmas, falls du das schon mal gehört
on
hast.
On the first day of Christmas, my true love sent to me.
Was schickte dir die wahre Liebe?
Ich weiß es nicht.
Das ist eine coole Geschichte. Die schickte, ich weiß gar nicht, von wann das herkommt, aus welchem Land, aus welchem Jahr, 18. Jahrhundert erstmal veröffentlicht. Also die bekommen jede Menge Vögel hauptsächlich, ja. Also am ersten Tag Partridge in the Pear Tree. Partridge ist, glaube ich, was ist das? Nein,
keine Ahnung. Ich schlag's nach, während du redest.
Ja, ja, es ist ein Rebhuhn. Rebhuhn in einem Birnbaum. Ja, und am zweiten Tag gibt's 2 Turteltauben und dann 3 französische Hühner, 4 Kanarienvögel, dann gibt's 5 goldene Ringe, immerhin, dann 6 Gänse, 7 Schwäne, dann 8 Mägde, kann man auch mehr brauchen. Dann wird's spannend, das heißt, kommen dann hier, aber am 9. Tag gibt's 9 Tänzerinnen.
Ja.
Am 10. Tag 10 Moriskentänzer, also Moriskentanz ist so ein Volkstanz aus England. Mhm. Dann kommen noch, also am 11. Tag wird es dann voll langsam, 11 Dudelsackspieler und dann 12 Trommler. Und interessanterweise, also ich glaube, so wie das gesungen wird, es wird ja alles immer wieder wiederholt, glaube ich. Also man kriegt dann, wenn man es genau nimmt, eigentlich immer alles nochmal doppelt drauf.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, es ist ein interessantes Lied.
Hinterher ist die Bude voll, ne?
Genau. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen geschaut, was da noch dazu gibt. Also ich habe dann, der eigentliche wissenschaftliche Bezug kommt dann später, aber ich habe dann noch mal das Lied ein bisschen recherchiert. Man weiß gar nicht, woher jetzt diese komischen Geschichten von diesen Mägden und Tänzern und Vögeln herkommen. Es gibt irgendwie eine religiöse Deutung, die umstritten ist, wo irgendwie das eine ist der Gott und das zwei sind das Alte und Neue Testament und die drei Hühner sind Glaube, Hoffnung und Liebe und die 4 Evangelien und die 5 Bücher Mose und die 6 Tage der Schöpfung.
Metaphern-Gewitter.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt ist jetzt eher umstritten. Was ich interessant fand, ist der sogenannte Weihnachtspreisindex. Da gibt es seit 1984 von einem amerikanischen Kreditinstitut, die rechnen jedes Jahr aus, was der ganze Krempel kostet. Also die rufen dann irgendwo an irgendwelchen Zoogeschäften und gucken nach, was irgendwie Kanarienvögel und so weiter kosten. Oder was es kostet, wenn man irgendwie den Markt mietet mit Tariflöhne und so weiter. Also ist nicht ganz ernst gemeint, aber es ist halt ganz, ganz interessant, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Also gibt es bei Wikipedia auch eine Grafik. Also er hat zwischen Also von 1984 bis so Mitte der 90er Jahre ist es relativ konstant geblieben. Dann so um 96 rum ist es stark gefallen. Mhm. Jetzt steigt es langsam wieder nach oben. Die Kosten bis 2009 waren sie dann wieder so ein bisschen leicht über dem Niveau von 1984. Also vor allem hängt es ab von den Goldringen, weil es sind ja 5 Goldringe drin.
Ah,
und
verstehe,
der Goldpreis beeinflusst. Also der Preis für Kanarienvögel wird vermutlich jetzt eher der normalen
vernachlässigbar Preisentwicklung folgen. Sein.
Aber wie gesagt, also das ist nur mal zu diesem
Was kostet es denn? Sag doch, hast du eine Zahl?
Warte mal, ich muss hier die Grafik, die sind insgesamt genau 364 Dinge, mhm. weil natürlich, weil das ja alles wiederholt ist, also den ersten Teil, den Birnenbaum und das Rebhuhn, das kommt in jeder Strophe vor, das heißt, du hast am Ende 12 Birnbäume und 12 Rebhühner und so weiter. Mhm. Und insgesamt 2009 waren es 21.000 US-Dollar, der Weihnachtspreisindex und die Gesamtkosten, ich glaube, also der Weihnachtspreisindex ist halt quasi für einmal das Set und die gesamten Kosten fürs gesamte Lied sind 87.000 Dollar gewesen.
Ja.
Also, wenn du deine wahre Liebe hast, die reich ist, dann
kannst du dir ein Weihnachtslied schenken lassen. Ja.
Genau. Aber es gibt, wie gesagt, auch ein sehr, sehr schönes, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht kennen. Wenn nicht, dann bitte schau ich das an. Es gibt einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal mit, nennt sich Why Hard ist das. Das ist eine Künstlerin, Mathematikerin, die halt schöne, immer ein bisschen Mathematik, die sie ihren Videos erzählt und immer sehr schön zeichnet dazu und auch Musik macht. Und die hat hier dieses Lied quasi mathematisch interpretiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier einspielen kann. Das dauert 10 Minuten, wird vielleicht zu lang dauern. Mhm. Aber man sollte es auf jeden Fall anhören. Es ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne mathematische Interpretation mit tollen Zeichnungen. Heißt The Gauss Christmas Special und sollte man sich auf jeden Fall anhören. Das ist quasi die wissenschaftliche Interpretation dieses Lieds, das wesentlich besser ist als das Original. Also da kommen dann anstatt der Vögel kommen dann irgendwie die Nummer der Raumdimensionen
in String-Theorie
vor. Verstehe. Und so weiter. Also
Verstehe.
Kann man durchaus mal spielen, auch statt dem klassischen, wenn hier bei der Bescherung statt den klassischen Weihnachtslied, dann spielt man hier die mathematische Version.
The Gauss Christ Math Special.
Genau,
jetzt habe ich es verstanden. Dann komme ich jetzt mit was. Creepy Science of the Year, würde ich das jetzt mal nennen. Ich weiß nicht, wer es rausgefunden hat. Es ist ein YouTube-Video, in dem es erklärt wird. Vermutlich sind es amerikanische Wissenschaftler. Man kann Knoblauch mit den Füßen schmecken.
Nein, kann man nicht.
Doch, kann man.
Nein, kann man nicht.
Und zwar, also die Haut hat ja Schichten aus Fett und Wasser, ne?
Mhm.
So, das hat die Haut, um von Molekülen, also um Moleküle abzuschirmen, damit nichts eindringt in die Haut, mhm. zumindest nicht tief eindringt in die Haut. Knoblauch allerdings hat ein Molekül, das heißt Allicin.
Ja.
Und dieses Molekül hat sowohl Wasser als auch Fett in sich. Und deswegen kann es nämlich die Haut durchdringen. Und zwar die Haut an den Füßen. Ich weiß nicht, ob es mit anderer Haut auch geht, aber die Füße sind halt maximal weit weg. Und kann dann tatsächlich durch die Blutbahn, durch den Körper wandern und im Mund einen Knoblauchgeschmack erzeugen.
Okay, wie ist das? Da würde mich jetzt die Entstehungsgeschichte interessieren.
Ja, nicht rausgefunden. Aber eklig, oder?
Schon, also wenn ich habe bis jetzt, kann mich nicht daran erinnern, als auf Knoblauch getreten zu sein, aber
ich auch nicht. Also das sieht auch ein bisschen komisch aus in diesem Video. Also der Trick ist, also wie man das nachstellt, ist, dass man also Knoblauchzehe zerteilt, in eine Plastiktüte packt, dann aus dem Raum rausgeht, indem man die Knoblauchzehe verteilt hat, damit der Geruch nicht in der Luft ist und nix, und dann seinen nackten Fuß in die Plastiktüte steckt, die zubindet und den Fuß eine Stunde lang da drin lässt. Und irgendwann fängt es dann halt an, nach Knoblauch zu schmecken.
Okay. Vielleicht, wenn bei der Zubereitung, beim Stopfen der Weihnachtsgans oder so ein bisschen Knoblauch übrig bleibt, dann
kann man das, genau.
Probiert das alle mal aus und sagt uns Bescheid. Mit Fotos bitte.
Genau. Und ich wüsste ja gerne, ob es auch noch andere Sachen gibt, die man da Ja.
Also das ist ja ein ideales Forschungsprojekt für die Feiertage. Wir treten das ganze Essen mit Füßen, was übrig bleibt, alles in Plastiktüten und trampeln drauf rum und gucken, was man
davon schmeckt und was nicht. Die Weitererzählung von Ranga Yogesh war's Weihnachtsmagen. Das hat er vor, das erzähle ich glaube ich auch ständig. Das habe ich vor 30 Jahren oder so mal im Fernsehen gesehen. Das ist halt so eine riesige Glasschüssel, also eine riesige Glas, wie nennt man das? Nicht Schüssel, so ein riesiges... So ein riesiges Goldfischglas halt gab. Und hat da genau Magensäure reingeschüttet, also richtige Zusammensetzung und danach das alles, was man an Weihnachten zu sich nimmt. Das hat gedampft und war, ist lila geworden. Das war ziemlich ekelhaft. Ich weiß gar nicht, ob es das noch irgendwo gibt. Können wir mal raussuchen.
Was ich ein bisschen creepy fand, auch eine Weihnachtsgeschichte, ein Weihnachtslied, das von einer künstlichen Intelligenz verfasst worden ist.
Woher weiß die künstliche Intelligenz, was Weihnachten ist?
Ja, nein, also das die haben die mit ein bisschen Zweigen geschlagen und nein, das sind von Wissenschaftlern aus Toronto. Die haben halt so künstliche Intelligenz-Netzwerke aufgebaut und haben da mal 100 Stunden Popsongs reingeschickt, was, wenn die wirkliche Intelligenz ist, die künstliche hier, dann kann man, ist fast schon Folter. Aber die haben halt, das war halt so ein neurales Netzwerk, das halt gelernt hat, irgendwie Verknüpfungen, also gelernt hat irgendwie, was weiß ich wahrscheinlich, wenn das, der Satz kommt, dann folgt darauf der Satz oder irgendwie sowas. Hat einfach mal hier ein neurales Netzwerk mit Popliedern gemacht und daraus hat das neurale Netzwerk halt so die Struktur von Popmusik gelernt und dann haben die probiert, was die jetzt dieses Netzwerk selbst produzieren kann an Lieder, die haben halt einfach denen quasi der Intelligenz quasi ein Bild vorgegeben, worüber das dann, diese Intelligenz dann eben ein Lied konstruiert hat. Und das Bild war eben ein Weihnachtsbaum mit Geschenken rundherum.
Und das hat funktioniert?
Also es kam ein Lied raus, also du musst dir das auch mal anhören, das Video. Die haben es dann eben natürlich noch aufgenommen mit so einer Computerstimme. Das klingt... Boah, also da kriegt man wirklich Angst, wenn man das hört. Vor allem der Text ist auch, der ist einerseits ein bisschen, ja, also er hat schon was mit Weihnachten zu tun, aber er ist so leicht verstörend oder seltsam. Also hier, also der fängt an mit Lots, warte mal, da ist hier gerade irgendwie ein Symbol drüber, ich muss das mal irgendwie größer machen. Lots to decorate the room. The Christmas tree is filled with flowers.
Ja,
Moment, jetzt ist gerade wieder hier. Ach, das ist nämlich hier im Video. Also, der Christmas tree is decorated with flowers. I swear it's Christmas Eve. Das klingt schon irgendwie so. Es ist hier viel zu dekorieren da. Der Weihnachtsbaum ist mit Blumen voll. Ich schwöre, es ist Weihnachten. Das klingt schon so leicht frustriert irgendwie so. Wenn er gleich zum Austicken ist. Ich hoffe, das ist das, was du sagst. Das beste Weihnachtsgeschenk der Welt ist ein Segen. Ich war immer für dich da, für den Rest unseres Lebens. 100 und eine halbe Stunde. Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Also ich übersetze es quasi gerade hier frei. Ja. Ich kann die Musik aus der Diele kommen hören. Ein Märchen, ein Weihnachtsbaum. Da sind viele und viele und viele Blumen. Also es klingt so leicht verstörend irgendwie, dieses Weihnachtslied. Also man ist sich nicht ganz sicher, ob da wirklich Weihnachtsstimmung ist oder ob da gerade irgendwas ganz, ganz Schreckliches vor sich geht.
Ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle, in die Jingle-Maschine geladen kriege, dann können wir das ja mal anhören vielleicht.
Ich muss sagen, Artificial Intelligence writes a Christmas Song und da einfach googelt irgendwie, gibt's jede Menge Beiträge drüber, ist auch bei Vimeo oder bei YouTube wahrscheinlich auch
zu finden. Ja, Vimeo ist es, also ich habe ein Vimeo gefunden, leider nur. Erzähl mal weiter, ich google
wieder. Ja, mehr gibt doch nichts zu erzählen, also das ist irgendwie sehr, sehr, sehr creepy, also wir haben die noch nicht, also weiß jetzt nicht, also die haben natürlich, die Musik selbst kam nicht raus, die haben die glaube ich auch kam die Geschichte raus, dann haben sie quasi so einen Rhythmus ausgewählt, die Wissenschaftler, damit halt die Sätze irgendwie zusammengehängt werden und dann das dann quasi das neuronale Netzwerk nochmal drüber laufen lassen und das hat das dann fertig gemacht. Und wie gesagt, also sie sagen, die Autoren, dass es noch Arbeit braucht, bis künstliche Intelligenz wirklich Melodien und Texte machen können, die wirklich denen von Menschen ähnlich sind.
Ah!
Ja, ich höre es.
Ich mache zurück und ein bisschen lauter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich ist es wirklich eklig. So.
Eve. I hope that is what you say. best Christmas present in the world is a blessing. I've always been there for the rest of our lives. 100 and a half hour ago, I am glad to meet you. I can hear the music coming from the hall. A fairy tale, a Christmas tree.
Naja, am besten gefiel mir I hear Christmas music coming from the mall. Ja. Schön, ja. schön 21. Jahrhundert.
Ja. Aber Hall steht da ja.
Hall. Achso, ich habe Mall verstanden. Ich
also jetzt Hall, was ist so aus der Diele oder sowas.
Ach schade, ich dachte, da steht Mall.
Ja, sing das mal zu Weihnachten.
Also genau, das, bitte singt das.
Vor allem, wenn kleine Kinder im Haus sind.
Genau, und zwar genau so. Und am besten zieht ihr den kleinen Kindern so Nachthemden an und drückt ihnen so eine halb zerfetzte Puppe in die Hand.
Genau.
Die sie an einem Arm so schlenkernd halten. Und das, dann müssen die Lichter noch dazu flackern und dann muss das Kind dieses Lied singen. Ja, danach habt ihr dann Ruhe vor den Verwandten.
Aber da muss doch sicherlich irgendwelche Mash-ups oder sowas geben von dem Lied, oder? Ich habe jetzt noch nicht geguckt danach.
Das müsste man mal über dieses, wie heißt dieses, womit jeder singen kann, nochmal.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ne?
Da müsste man das vielleicht mal rüberlaufen lassen. Oder aber man Chor, das wäre halt auch geil, ein Chor, der aber auch genauso singt.
Ja, Kinderchor mit weißen Nachthemden und zerfetzten Puppen.
Genau, die einen Fuß in eine Plastiktüte gepackt haben. Es wird immer ekliger. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es keinen eigenen Geschmack gibt, jedenfalls nicht, was Kunst angeht. Einen wesentlichen
Einfluss. Es sei denn, man tritt die Kunst mit Füßen.
In Plastiktüten voller Knoblauch.
Ja, gut, ist das nicht offensichtlich, aber erzähl mal.
Naja, sie haben halt geguckt, inwieweit soziale Reize dafür verantwortlich sind, ob uns ein Kunstwerk, also ein Bild gefällt oder auch nicht. Dazu haben sie Probanden Gemälde gezeigt und gesagt, hier, bewertet das mal nach persönlichem Gefallen. Und vorher haben sie denen dann teilweise gesagt, dass die Bilder schon mal von anderen beurteilt wurden, von einer Gruppe von Experten, von Studienkollegen, von einer Gruppe Studienabbrecher und Langzeitarbeitslosen. Und die Vergleichsgruppe hat keine solchen Informationen gekriegt. Und die Geschmacksurteile haben sich am Ende an die Meinung von den Experten und den Peers angepasst. Mhm. Und noch deutlicher ist rausgekommen, dass sie sich von der unattraktiven sozialen Gruppe stärker abgegrenzt haben. Also wenn die Studienabbrecher und Langzeitarbeitslosen sagen, schönes Bild, sehr schönes Bild, dann warst du noch eher bereit zu sagen, das ist ein ganz hässliches Bild, das wollen wir nicht haben. Und wenn du dann noch den Preis dazu sagst, dann finden die Leute das noch besser. Also je teurer, desto besser und je akzeptierter die soziale Gruppe, desto eher wirst also du dich deren Geschmack angleichen.
Billige Kunstwerke, die Proleten toll finden, das wird abgelehnt von.
Genau. Und selbst ich weiß jetzt nicht, ob sie das dann irgendwie mit einem schönen Dalí gemacht haben oder so. Das wäre ja nochmal interessant zu sehen, ob die Leute dann trotzdem sagen, nein, das ist ein Scheißbild, nur weil die Arbeitslosen gesagt haben, das ist ein schönes Bild. Ja. Und das, also Conclusio, die Befunde untermauern die Theorie der sozial konstruierten Unterschiede des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, nach der Kunstgeschmack benutzt wird, um Zugehörigkeit zu begehrten sozialen Gruppen zu schaffen und umgekehrt.
Gut, aber das ist ja bei Kunst immer schon, das ist ja dieses ganze Feuilleton und so weiter, das ist ja alles nur halt irgendwie Abgrenzung und Elitenbildung.
Ja.
Also, da gab es vor kurzem, glaube ich, das gibt es auch auf WDR, auch als Podcast, dieses philosophische Radio, das generell durchaus zu empfehlen ist. Das sind immer sehr, sehr interessante Diskussionen dort.
Wobei ich Probleme habe, Jürgen Wiebeke länger als eine Stunde zu hören.
Ja, dauert auch nicht länger als eine Stunde.
Das stimmt.
Aber gab's, ich weiß jetzt nicht, welcher es muss einer von den letzten 2-3 Folgen gewesen sein, da ging es auch genau um das Thema, also wie man quasi Kunst wahrnimmt und wie das auch abhängt von dem, was die jetzt welche Audio-Guides erzählen oder wie man Kunst präsentiert. Also da, genau dieser Komplex ist da von einem, ich weiß gar nicht, wer der Gast war und was der dazu sagen hat. Ich erinnere mich, es war interessant. Also ich versuche das noch raus, kann man noch verlinken. War auf jeden Fall eine interessante Folge, wo es auch genau um die Art geht, wie man irgendwie Kunst rezipiert quasi.
Mhm. Ja, ich bin gespannt. Habe ich noch nicht gehört. Ja.
Dann erzähle ich vielleicht noch was kurz über. Wir hatten, glaube ich, schon mal in einer älteren Weihnachtsfolge, also vermutlich aber in der ersten, über jetzt mal irgendeine sinnlose Formel zur optimalen Dekoration eines Weihnachtsbaums, also wie man irgendwie die Kugeln irgendwie optimal
aufteilt. Ja, ich erinnere mich dunkel, ja.
Genau. Und ich habe jetzt vor kurzem, ich habe ja seit einiger Zeit schreibe ich ja für Spektrum der Wissenschaft und Spektrum.de eine Kolumne, wo es um mathematische Formeln geht. Mhm. Und da habe ich das Thema nochmal ausgepackt und diesmal hier eine Formel gefunden über die optimale, also die optimale Formel, mit der man das passende, das optimalste Geschenk zu Weihnachten findet. Es gibt ja viele, die wissen nicht, was man der jemanden schenken soll. Und da gibt es eine Formel. Und ich lese die einfach mal vor.
Bitte?
Die lautet nämlich, PP ist gleich, Klammer auf, Z mal 2, Klammer zu, plus B plus A minus PW plus EM. Das klingt wunderbar mathematisch.
Könntest du mir jetzt die Variablen noch erklären?
Naja, nein, das ist gut, ja. Also ich habe es einfach nur mal vorgelesen, weil so ja. Ist dann noch präsentiert worden. Also es schaut halt aus mit Klammern und Zahlen und Buchstaben und so weiter. Klingt halt wunderbar mathematisch. Das Problem ist halt, dass es ein kompletter Unfug ist, diese Formel. Ja, also das PP steht für das perfekte Präsent. Ja, also das perfekte Präsent ist gleich, Z ist Zuhören. Und weil Zuhören wichtig ist, muss man zweimal zuhören. Deswegen ist Z mal 2 plus Beobachtung plus Aufwand minus persönliche Wünsche plus Empathie. Wie gesagt, das ist halt kompletter Humfug. Ja, also wenn es eine echte mathematische Formel wäre, ja, das sind irgendwie halt, dann sind das Platzhalter für irgendwelche Zahlen. Ja, aber was setzt du jetzt ein für Zuhören? Und wie multiplizierst du Zuhören mit 2? Und
da fehlt ja auch noch ein Zeitindex. Also wie lange soll man denn eigentlich zuhören?
Genau, was soll man vom persönlichen Wünsche irgendwo abziehen und so weiter? Also es ist halt eine Pseudoformel, die natürlich auch nicht von Mathematikern entwickelt wurde, wie es in meisten Zeitungsberichten über diese Formel erzählt wurde, sondern von der britischen Kaufhauskette, die natürlich Interesse hat, dass in der Weihnachtszeit über sie berichtet wird. Und die hat auch, das hatten wir damals kurz angesprochen, dass diese Pseudo-Formeln halt meistens PR sind. Ja. Von dieser Verkaufskette gibt es auch eine Formel für die Zubereitung des perfekten Pfannkuchens, das Öffnen eines Knallbonbons und so weiter. Und das Muster ist halt immer gleich. Man nimmt halt irgendwie eine triviale Aussage. Also in dem Fall ist es natürlich, wenn du das irgendwie aufschlüsselst, was da eigentlich gemeint wird, vermutlich mit der Formel halt irgendwie, wenn du halt ein Geschenk suchst für eine Person, dann hör halt zu, was die Person will, schau dir die Person an, mach dir Aufwand, stell die persönlichen Wünsche zurück und sei ein bisschen empathisch. Ich meine, das ist halt eine triviale Aussage im Wesentlichen. Also wenn du ein Geschenk für mich machst, dann kümmere dich um die Person und schau, dass du verstehst, was die Person will.
Ja.
Und diese triviale Aussage wird halt dann künstlich verkompliziert, indem man halt quasi die Symbole der Mathematik benutzt, ohne zu verstehen, was da eigentlich passiert, also wofür die eigentlich da sind. Also die Mathematik macht ja eigentlich genau das Gegenteil, die echte Mathematik. Ja, also du nimmst ein sehr komplexes Ding, einen sehr komplexen Zusammenhang und probierst den mit der mathematischen Sprache halt irgendwie logisch widerspruchsfrei, nachvollziehbar zu beschreiben, damit du halt irgendwelche Gesetzmäßigkeiten erkennen kannst, die ansonsten vielleicht irgendwie schwerer sichtbar sind. Ja, also die Mathematik ist eigentlich etwas, was Dinge probiert einfach zu machen. Und da passiert eben genau das Gegenteil, ja, also man nimmt etwas Einfaches und macht es mit einer Art von Pseudomathematik künstlich kompliziert, um halt so zu tun, als wäre das irgendwie eine große Erkenntnis, die man da gemacht hat, ja, und nutzt halt nutzt und verstärkt die Vorurteile, die über Mathematik im Umlauf sind, dass Mathematik eben irgendwie was Kompliziertes ist, was keiner versteht. Also es ist halt wirklich unsinnige PR, die noch dazu schlechte PR für die Mathematik ist und die halt auch leider von den Medien immer gern verbreitet wird, weil sowas ist natürlich.
Und hinterher heißt dann, wozu brauchen wir diese ganzen Intellektuellen denn eigentlich? Ne?
Genau. Und ich habe gesagt, ich habe da auch geschrieben im Spektrum der Wissenschaft auf spektrum.de und da kam natürlich wieder gleich die es gab jetzt nicht so viele Kommentare, ich glaube irgendwie ein oder zwei, aber ich habe gleich gesagt, ja, da versteht er wieder keinen Spaß, der Freistädter, und so, warum denn nicht und so weiter. Also natürlich,
wenn's Spaß wäre, aber es ist ja simple PR.
Nee, wenn PR kann man jetzt der Kaufhauskette da jetzt nicht vorwerfen. Ich meine, das ist halt was Firmen machen, die machen halt PR. Wenn man was vorwerfen könnte, dann ist es halt, dass die Medien das halt unkritisch übernehmen. Aber das Problem an der Sache ist, das habe ich in meiner Kolumne jetzt nicht so ausführlich dargestellt, weil da auch ein Längenlimit war und ich alles erzählen konnte. Aber das Ding ist ja, dass sich dann meistens immer irgendwelche Wissenschaftler suchen von irgendwelchen Unis, wo dann halt heißt, ja, also die in dem Fall war es, glaube ich, eine Psychologin. Die Psychologin so und so von der Uni hat gemeinsam mit dieser Firma so und so der Kaufhauskette diese Formel entwickelt und so weiter. Also da finden sich anscheinend immer irgendwelche Wissenschaftler, die sich halt für Geld dafür hergeben, so zu tun, als wäre da wirklich irgendeine Forschung passiert, um diese Formel zu entwickeln. Was natürlich, jeder halbwegs der halbwegs vernünftig denken kann, kann sich hinsetzen und in 5 Minuten so eine scheiß Formel aufschreiben.
Also ja, du musst dann halt nur hinterher die Inhaberin des Billa-Lehrstuhls für sinnvolle Geschenkverpackung fragen, ob das so in Ordnung ist.
Ne? Ja, also wie gesagt, das finde ich als das eigentliche Problem, dass halt da eben auch halt, es ist halt einfach PR für die Firma und wenn das allein PR für die Firma wäre, dann hätte ich kein Problem damit. Das ist halt gleichzeitig schlechte PR für die Wissenschaft.
Ja.
Das finde ich, das stört mich halt so an diesen Pseudoformeln, die halt glücklicherweise im deutschsprachigen Raum findet man die nicht ganz so oft. Also diese Pfannkuchenformel, die ist auch irgendwie auf deutschsprachigen Seiten verbreitet worden, aber
die sind halt die Pfannkuchenformel?
Die Formel für den optimalen Pfannkuchen, die auch von dieser Kaufhauskette irgendwann mal verbreitet worden ist. Aber im englischsprachigen Raum sind die halt sehr verbreitet, diese Pseudo Formel, da gibt es dann immer die Formel für die perfekten Lippenstiftfarbe, die Formel, die dann von der Lippenstiftfirma kommt und so weiter. Also das ist anscheinend sehr, sehr populär dort.
Dass vom BIPA-Lehrstuhl für Lippenstiftforschung. Wo wir gerade bei Zahlen sind. Es gibt in Österreich gibt es immer die kuriosesten Sachen, habe ich das Gefühl. Da gibt es einen Verein, der heißt Numeris und der will das Verständnis und die Wertschätzung von Zahlen fördern und dessen Jury hat zur Zahl des Jahres 2016 gekürt. Achtung, die 2!
Da ist das schon eine Zahl, kann man nicht sagen.
Die 2 ist also die Zahl des Jahres 2016, denn das Jahr 2016 war, ich zitiere, von politischen Entscheidungen geprägt, in deren Zusammenhang sich die Bevölkerung in 2 Lager teilte. Stets ging es bei diesen Entscheidungen um die Wahl zwischen 2 Alternativen, die sehr gegensätzliche Standpunkte vertraten. Diese politischen Konfrontationen wurden nicht zuletzt durch die sozialen Medien weiter angefeuert und emotionalisiert. Als Folge wurde die Gesellschaft in 2... Lager geteilt, welche sich misstrauisch gegenüberstanden. Die Zahl 2 steht so für Polarisierung und Vereinfachung, entweder ja oder nein, dafür oder dagegen. So, auf Platz 2?
Die 1.
Richtig! Ja. So, kurz danach, kurz dahinter die 37.500. Also, ja, also tatsächlich, also kurz hinter der 2 landen die 1, nämlich die Zahl der Medaillen Österreichs bei den Olympischen Sommerspielen.
Ja, aber wir Punkte haben immer eine mehr als bei der letzten.
Und
ja,
die also. Punkte bei der Fußball-EM und die 37.500 ist die Asylobergrenze.
Ja, wir haben sowas Absurdes in Österreich.
Ja, und damit also. Wollen sie die Rolle von Zahlen bei der Informationsübermittlung aufzeigen, die Verbindung von Zahlen, Emotionen und Erlebnissen verdeutlichen, die Sensibilität der Menschen für Zahlen stärken. Das ist so klasse, auf Platz 1 die 2, auf Platz 2 die 1, das ist halt...
Ja, finde ich jetzt prinzipiell eigentlich ganz nett. Also,
ja,
es ist sehr sympathisch.
Genau, auf Platz 3 die 4, auf Platz 4 die 5.
Ich finde das cool. Ich mag Zahlen, sage ich da gerne. Also ich habe auch irgendwie mal schon viele Projekte, so könnt ihr auch wunderbar einen Podcast über Zahlen machen, ja? Irgendwie genauso, wie wir hier irgendwie...
Ja, lass uns einen Podcast machen, über Zahlen.
Einfach eine Folge über, wo wir alles irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten über 2, wo 2 drin vorkommt, erzählen. Oder wo die 37.500 vorkommt. Da gibt es ja auch jede Menge Geschichten, die man über die 37.500 erzählen kann. Oder zum Beispiel 38, ja, da könnte ich was über TAS 2R38 erzählen.
Ach.
Was zufälligerweise mein nächstes Thema gewesen wäre.
Das ist aber, ja. Welche Zahl war das, sagtest du gerade?
Die 38. Ich könnte aber auch in dem Fall ein bisschen zu variabel, könnte auch die 7 nehmen. Oder die 1143.
Ja.
Vielleicht bleiben wir bei der 1143.
1143.
Ja. Das ist nämlich die Länge eines Gens, das sich auf Chromosom 7 befindet und den Namen TAS2R38 trägt.
Länge inwiefern?
In Basenpaaren.
Ah, okay, ich dachte in Zentimeter oder irgendwie so. Nee. Ja.
In Basenpaaren. Und das ist ein sogenannter PTC-Geschmacksrezeptor. Und PTC ist
das was mit Knoblauch?
Phenylthiocarbamide. Ist nichts mit Knoblauch, aber es hat auch mit Essen zu tun und auch vielleicht mit Weihnachtsessen. Ich weiß nicht, es kommt drauf an. Was isst du zu Weihnachten? Würstchen mit Kartoffelsalat?
Das ist Heiligabend, gibt es immer Würstchen mit Kartoffelsalat. Ja.
Genau, ja, aber das dann passt nicht, aber es gibt doch...
Und absurde Mengen Gebäck.
Ja, das ist immer gut. Absurde Mengen ist sowieso immer gut zu Weihnachten. Und aber zu vielen Fest, wenn es dann irgendwelche größeren Festmale gibt mit Truthahn oder Gans oder Ente oder sowas, dann isst man der oft auch Rosenkohl dazu, ja. So als Beilage, klassische Beilage. Und es gibt irgendwie, ich glaube, in der Geschichte gewesen, dass in England irgendwie ein absurd großer Anteil der gesamten Rosenkohlproduktion irgendwie vor Weihnachten verkauft wird. Also es dürfte da wirklich noch viel stärker sein und deswegen habe ich dann schon eine Geschichte in einer britischen Zeitung gefunden über ein Rosenkohl-Gen, nämlich besagtes TAS2R38, das dafür sorgt, dass der bitter schmeckt. Also manche Leute mögen den Rosenkohl ja nicht, ich esse den sehr gerne.
Ich auch.
Manche sagen, ja.
Und hast du den schon mal in Gänseschmalz angebraten? Nicht, also schön anblanchieren so und danach in Gänseschmalz schön braten, dass er dunkel wird. Herrlich.
Ja, ich weiß nicht, ich habe den glaube ich noch nie selbst gemacht. Oh. Meine Mutter hat den gekocht als Beilage. Ich weiß nicht, wie die den gemacht hat, aber ja, ich habe den eigentlich immer gern gegessen. Und wie gesagt, es gibt bei manchen Sachen ist das Geschmack wird in dem Fall, auch mein Geschmack hat man gerade festgestellt, ist zumindest in der Kunst subjektiv, aber beim Essen ist er auch subjektiv, aber eben auch ein bisschen genetisch, weil es hängt davon ab, welche von den Molekülen Geschmack, ob die da irgendwo, ob man Rezeptoren hat, die quasi mit diesen Molekülen die Geschmack machen, wie heißt das, Rezeptoren, was machen die Rezeptoren?
Ob die Moleküle da drin andocken können.
Ja, genau, andocken, das muss man, oder nicht. Und es gibt eben einen, dieses TAS2R38, das macht eben ein Protein, das sich mit dem PTC, mit diesen Phenylthiocarbamiden verbindet und das macht bitter, also das schmeckt bitter. Und normalerweise findet man PTC, also das Zeug kommt dem, was wir essen, eigentlich nicht vor, ist aber sehr ähnlich chemisch zu dem Zeug, was man eben in Kohl und Rosenkohl finden kann. Und deswegen haben die Leute gesagt, also die Menschen, die Rezeptoren haben, die dieses PTC quasi aufnehmen können oder schmecken können, da können dann quasi auch die Rosenkohl-Dinger dran andocken und dann sind das die Leute, die halt das Pech haben, dass ihnen dann auch Rosenkohl nicht schmeckt.
Es gibt ja sogar Hinweise darauf, dass es dass die Geschmacksrezeptoren unterschiedlich stark auf irgendwas reagieren, so dass du bestimmte Geschmäcker extrem stark wahrnimmst und sie darum nicht gut findest. Also es ist, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, aber das ist irgendwie, war das mal im Zusammenhang damit, dass Kinder oft Sachen nicht mögen und sich davor ekeln und so. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja, die stellen sich nur an.
Und die Zeit, das zu recherchieren, habe ich sowieso nicht mehr. Also von daher.
Aber die Entstehungsgeschichte ist ganz schön von dieser Sache. Also man hat das schon irgendwie, also dass bevor man schon noch diese Genanalyse machen konnte, also in den 30ern, hat man schon festgestellt, dass da irgendwas vielleicht genetisch sein könnte. Da hat ein Chemiker, Arthur Fox hieß der, hat in seinem Labor mit diesem PTC-Zeug rumgespielt und hat irgendwie so pulverisiertes PTC in eine Flasche umgefüllt und hat einfach ganz normal rumgearbeitet, aber der Chemiker, der neben ihm gestanden ist und gearbeitet hat, der hat aufgeregt, dass es hier grauenhaft stinkt da. Und der Fox hat nichts gerochen, der andere schon, und hat dann eben daraufhin seine Familie und so weiter und Freunde probiert, auch zu sagen, ob sie was riechen und ob sie was schmecken bei dem Fall. Und hat festgestellt, dass das wirklich halt über Familienzusammenhang ist. Also die Leute, die halt eher familiär genetisch zusammenhängen, die haben alle die gleichen, entweder das gerochen, geschmeckt oder nicht gerochen, geschmeckt und andere dann halt nicht. Also da hat man schon in den 30ern festgestellt, dass da irgendwas mit den Genen zu tun hat. Also je nachdem, müsst ihr mal schauen, wenn ihr Rosenkohl esst, ob das im Rest der Familie auch eklig oder nicht eklig schmeckt. Und wenn es euch eklig schmeckt und euren Eltern super schmeckt, dann seid ihr adoptiert.
Da haben wir noch einen. Die soziale Stellung beeinflusst den Appetit, haben chinesische Wissenschaftler festgestellt. Mhm. Und zwar haben die rausgefunden, dass Menschen, die in unteren Gesellschaftsschichten leben, also das haben sie nicht rausgefunden, das ist ja so eine Binsenweisheit, ne? Die Armen sind halt fett. Ne? So. Also wer in unteren Gesellschaftsschichten lebt, hat ein erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit. Was sie jetzt rausgefunden haben, Forscher aus Singapur und Hongkong waren das, um genau zu sein, dass das Gefühl, im Vergleich zu anderen unterprivilegiert zu sein, den Appetit verstärkt und die Vorliebe für kalorienreiche Nahrung verstärkt. Das heißt nämlich, dass selbst wenn du gesunde Lebensmittel billiger machst, würde es nicht ausreichen, um die Armen von der Fettleibigkeit wegzukriegen und damit halt auch von Diabetes und was halt ansonsten mit Übergewicht assoziiert wird, ist an Krankheiten. Interessanterweise haben sie Also sie haben eine viel kleinere Studie mit 500 Leuten gemacht im Alter von 20 bis 30 Jahren und der Trick war, sie sollten beschreiben, wie das Kennenlernen eines Menschen der obersten oder untersten sozialen Stufe ablaufen könnte. Dadurch haben sie bei den Individuen das Gefühl erzeugt, eine geringere oder höhere sozioökonomische Stellung zu haben, ohne dass es gleichzeitig Stress erzeugt hat. Und dann durften sie sich was zu essen aussuchen. Und die sich für geringerwertig, sagen wir mal, gehalten haben, also sozial geringerwertig oder geringer, niedriger stehend, die haben kalorienreichere Nahrung bevorzugt und die Kalorienzufuhr insgesamt erhöht.
Ich überlege gerade, wo das herkommen könnte.
Sie schließen aus dem Tierreich. Sie schließen aus dem Tierreich, weil da beobachtet man das auch, dass Tiere, also rangniedrigere Tiere, dazu neigen, stärker Fettreserven anzueignen. Vermutlich liegt das auch zusammen mit Verfügbarkeiten. Also dieses, wer weiß, ob ich morgen noch was kriege.
Ich hätte es jetzt eher, okay, das macht vielleicht sogar mehr Sinn. Ich glaube, das hätte es jetzt quasi nicht jetzt so evolutionsbiologisch irgendwie begründet, sondern das, was mir als erstes eingefallen ist, wäre halt eher so, was ich einfach so halt Trotz einfach, ja, also hier bitte, der Schnösel soll sein Kaviar fressen, ich gehe zu McDonald's und hole mir ordentlich einen Burger, also quasi so, dass man einfach, ich kann jetzt gegen meinen sozialen Stand sowieso nichts machen und bin jetzt quasi jetzt erst recht, quasi, das wäre meine erste Idee gewesen, aber offensichtlich ist sie falsch.
Also so eine Trotzreaktion, ich weiß es nicht. Also ob das falsch ist, weiß ich nicht, also das sind natürlich auch nur Vermutungen, das Einzige, was die Forscher machen können, ist sehen, dass es so ist. Warum das so ist, was die ja im Zweifelsfall nie restlos klären. Daher kommt ja auch der Erfolg der Ernährungsratgeber.
Das stimmt. Ich hätte noch eine schöne Geschichte über Weihnachten und Scheiße.
Ah, Weihnachtsscheiße.
Genau, also nicht jetzt South Park, sondern in dem Fall echte Weihnachtsscheiße. Da geht's um die Weihnachtsinsel. Also eigentlich gibt's ja zwei Weihnachtsinseln.
Ach.
Die eine ist...
Es gibt nur eine Osterinsel, so war das, ne?
Das weiß ich jetzt nicht, das machen wir in der Osterfolge.
Okay.
Aber die eine Weihnachtsinsel, über die ich jetzt eigentlich nicht reden wollte, die gehört zu Australien.
Ja.
Das ist, die liegt irgendwo im Indischen Ozean, 135 Quadratkilometer groß und ist, da ist, glaube ich, das ist die mit den komischen Krabben, falls du das schon mal gesehen hast. Da gibt es die Weihnachtsinsel-Krabben, das sind so riesengroße Krabben, die tatsächlich da gibt es ja wunderbare Dokumentation. Ich habe keine Ahnung, wo die gelaufen ist und wie sie heißt, aber vermutlich, wenn man irgendwo nach Dokumentation über Weihnachtsinselkrabben sucht, wird man sie finden. Die migrieren, also im November jedes Jahr laufen die vom Wald zur Küste, um dort die Eier abzulegen. Und das ist wirklich absurd. Das sind wirklich jetzt nicht nur so 3-4 Krabben, die da rumlaufen, sondern Millionen von den Viechern. Und da ist wirklich die ganze Insel. Das ist richtig so eine Invasion von Krabben, die da durch rumlaufen. Also die Straßen sind dicht voll, die Häuser sind voll, die laufen über die Häuser drüber, durch die Häuser durch. Also das ist komplett absurd, diese Migration. Migration ist es ja vermutlich biologisch nicht genau, aber diese Wanderung der Weihnachtsinselkrabben. Mhm. Also das und ja, da leben 2000 Leute oder sowas und ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert, hat irgendwann mal ein...
Also die fangen die dann nicht alle weg und essen oder verkaufen die?
Nee. Also wie gesagt, die gehört halt zu Australien. Aber es ist nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte, sondern ich wollte erzählen von der Weihnachtsinsel, die Kiritimati heißt.
Habe ich sogar schon mal gehört, den Namen.
Ja, das ist gehört zu Kiribati.
Aha.
Und für wenn man auf Kiribatisch Christmas sagt, dann kommt dann schon ein Kiritimati oder irgendwie sowas raus. Mhm. Ja. Also die hieß vorher Christmas Island, gehört jetzt zu Kiribati und heißt jetzt Kiritimati. Und ich glaube, es ist der Ort auf der Erde, der am nächsten zur Datumsgrenze liegt und bevölkert ist oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Seite sie liegen, das ändert sich auch immer wieder mal. Ich glaube, dass die liegen dort, wo es anfängt. Also dort wird es als erstes Tag oft. Also dort fängt der Tag an, als erstes für Menschen. Also es gibt auch ein paar unbewohnte Inseln, die noch näher an der Datumsgrenze liegen. Aber diese Insel ist von James Cook entdeckt worden, hat dort Weihnachten verbracht mit seiner Mannschaft und 1777 und hat ihm den Namen Weihnachtsinsel gegeben. Mhm. Die haben dort so, bevor ich jetzt zur Scheiße komme, die haben noch coole Ortsnamen dort. Also der Hauptort heißt London, die drittgrößte Stadt heißt Banana.
Was? Banana?
Ja.
Wo leben da die Minions, oder?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat man da Bananen angebaut. Also heißt Banana. Der viertgrößte Ort heißt Poland. P Polen und da informiert Wikipedia, das ist ein wunderbarer Satz, der, ich weiß nicht, ob der absichtlich so ein bisschen seltsam geschrieben ist, das Dorf Poland heißt deswegen so, weil der vorbeifahrende polnische Matrose Stanislaw Pelczynski der Dorfbevölkerung maßgeblich geholfen hat, die Kokosplantagen zu bewässern.
Im Vorbeifahren so.
Ja, ich denke schon, das vorher, da kam der vorbei und dann musste er vielleicht dringend und hat da irgendwie so ein besoffener Pole, kam da durch, hat irgendwie die Kokospalmen angepisst und ist hat irgendwie, die hat, wie auch immer. Jedenfalls hat dieser Pole auf welche Art und Weise immer Kokosplantagen bewässert und deswegen wurde dieser Ort Polen genannt. Und Paris gibt's auch noch, aber das ist verlassen, da wohnt keiner mehr.
Da ist einmal der Hitler durchmarodiert. Ne? Ja.
Aber wie gesagt, da ist auch viel passiert. Also dort haben die Engländer, was ich nicht gewusst habe, die Engländer haben eine Wasserstoffbombe dort getestet. Aha, also, dass die eine Atommacht waren, wusste ich, aber dass sie eine Wasserstoffbombe auch hatten und die getestet hatten, das wusste ich nicht. Und auch die USA haben da einen ganzen Schwung Atomkernwaffen hochgehen lassen. Und das Interessante, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, ist, dass, wie gesagt, ursprünglich haben die mal zu England gehört, weil sie eben James Cook entdeckt hat. Aber dann 1856 hat ein gewisser Kapitän J.L. Pendleton die Inseln für die USA in Besitz genommen und zwar auf einem Grund eines Gesetzes, von dessen Existenz ich bisher noch nichts wusste, das aber finde ich ziemlich, ziemlich absurd finde oder interessant finde, nämlich der sogenannte Guano Island Act.
Ja, Guano ist ja, ja.
Guano ist Vogelscheiße, ja, oder einfach Vogelkacke. Vogel, okay. Und das war halt früher im 19. Jahrhundert eine wahnsinnig wichtige und wertvolle Ressource, Guano, ja. Das war als Düngemittel, also hat man die chemische Herstellung von der Düngemittel hat man anscheinend noch nicht rausgehabt. Und deswegen war Guano so der Hauptdüngemittel, den man irgendwie verwendet hat. Und halt wirklich, den hat man halt auf welchen solchen Inseln, wo halt wahnsinnig viele Vogel gelebt haben, hat man das dann wirklich so säckeweise und schiffeweise die Vogelscheiße da abgebaut und weggeschafft für die Landwirtschaft. Und die USA hat tatsächlich im August 1856 ein Gesetz erlassen, das immer noch gilt und besagt, dass jeder US-Bürger, der eine Insel findet, auf der es eben Guano gibt, diese Insel für die Vereinigten Staaten annektieren darf und erlangt dadurch Abbaurechte für Guano. Es gibt noch ein paar Einschränkungen, also die Insel muss unbewohnt sein und darf keiner anderen Nation gehören und der Amerikaner muss das friedlich tun, die Besitznahme, aber du kannst
gibt halt... Gibt es Inseln, die niemandem gehören?
Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, aber die USA haben sich so einen ganzen Schwung Inseln irgendwie, mehr als 50 Stück haben die USA aufgrund dieses Gesetzes quasi ihrem Staatsgebiet hinzugefügt.
Und was machen die mit dem Guano? Das Dünger, ne? Oder?
Genau, also mittlerweile hat man noch andere Düngerquellen, aber damals war das eben ziemlich wichtig. Von den meisten Inseln, die haben sie auch wieder zurückgegeben, aber ein paar, so Baker Island, Jarvis Island, Howland Island, Johnston Atoll, die Midway-Inseln, die gehören immer noch zu den USA, die damals eben durch diesen Vogelscheiße-Gesetz
das Vogelscheiße-Gesetz.
Und es gibt eine Insel, da streiten sie sich gerade mit Haiti, wem die jetzt gehört, das auch durch dieses Guano Act in Besitz genommen ist. Und die Weihnachtsinsel eben, wie gesagt, auch, die war auch mal US-Gebiet, weil sie eben aufgrund dieses Guano Acts von den USA in Besitz genommen. Dann hat sie 1888 haben sie die Briten annektiert. Und dann irgendwann irgendwie so eine Kronkolonie angegliedert und irgendwann dürfte die dann noch zu Kiribati dazugehört, dazugekommen sein, wie halt dann irgendwie England sein Empire aufgelöst hat.
Weihnachtsscheiße.
Ja.
Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es ausreicht, einem Menschen eine einzige Frage zu stellen, um rauszufinden, was für ein Persönlichkeitsprofil dieser Mensch hat.
Okay.
Und diese Frage lautet im weitesten Sinne: Was hältst du von anderen?
Gut, das ist aber sehr, sehr keine wirklich konkrete Frage.
Naja, das musst du dann halt konkretisieren, indem du die anderen konkretisierst. Also, was sie gemacht haben, ist, sie haben einfach mal Leute genommen, also Probanden genommen, und haben die Leute gebeten, einfach mal die negativen und positiven Charaktereigenschaften von drei anderen Leuten zu beurteilen. Stellt sich raus, je positiver jemand anderen oder die anderen beurteilt, desto glücklicher, desto enthusiastischer ist er, desto desto emotional stabiler ist er. Ich hätte es übersetzen sollen, bevor ich es hier vorlese. Desto more happy, enthusiastic, capable and emotionally stable. sind die Leute, die andere positive beurteilen. Menschen, die andere negativ beurteilen, haben eher eine Tendenz dazu, wo habe ich denn hier, eine Tendenz zu Depressionen und diversen Persönlichkeitsstörungen. So, und wer andere positiv beurteilt, oder eher positiv beurteilt, muss man dann sagen, ist außerdem zufriedener mit seinem eigenen Leben.
Gut, aber das ist ja
das,
alles überraschend.
Ja klar, aber du kannst jetzt aberwitzig viele Persönlichkeitstests machen und sowas, um rauszufinden, wie, was ist das für jemand? Also wo ordne ich den ein? Ist das eher eine neigt er eher zu einer Persönlichkeitsstörung oder zu Persönlichkeitsstörung oder eher nicht? Und das kannst du relativ in so einem Schnelltest halt machen dann. Und das finde ich halt ganz geil. Das ist das, okay, hier, die drei Leute, wie beurteilst du die? Und da kannst du es dann schon dran sehen. Du musst natürlich immer noch eine Vergleichsperson haben, ne? Die dann im Zweifel sagt, nee, der ist gar kein Arschloch, sondern der ist nett. Was sie gemacht haben, ist, die haben die Probanden ein Jahr später nochmal aufgesucht und haben genau die gleichen Ergebnisse festgestellt. Also das bleibt auch über Zeit. Das ist also nicht irgendwie abhängig von momentanen Einflüssen, sondern diejenigen, die emotional instabiler sind, haben auch weiterhin Leute negativ beurteilt. Das heißt, was du über andere sagst, ist vielmehr das, was du über dich selbst zu sagen hast.
Ich als Österreicher muss ich dann, kann ich nicht anders als hier Kurt Sowinetz zu zitieren.
Den kenne ich noch nicht mal.
Kurt Sowinetz, das Lied, was ich meine, kennst du sicherlich. Kurt Sowinetz war so ein Schauspieler, Sänger, ist 90 gestorben und das Lied, von dem ich spreche, das ist aus dem Jahr 1972 und heißt Alle Menschen sammer zwieder.
Ja.
Hast du schon gehört? Ich möchte die Goschen hauen. Mir sind alle Menschen zwieder, in die Goschen möchte ich es hauen. Alle Menschen sammer zwieder, weil die Leute sich gehas. So, du hast gesungen.
Weil die Leute sich was?
Gehas. Also dann dreh durch.
Ah, geh ich hass.
Heiß,
ah, geh ich. Ja. Ja, okay.
Also, es ist gesungen zur Melodie von Ode an die Freude von Beethoven. Das ist ein wunderbarer Text. Also, ich kann's nur empfehlen, sich das irgendwie gleich nach den anderen Weihnachtsempfehlungen, das auch nochmal zu spielen unterm Weihnachtsbaum. Hier, was gibt's da noch für einen Text? Wo irgendwas mit der Krätze, genau. Ich wünsche euch allen einen Haufen Krätzen, einen Zeck im Ohr und den Quiqui.
Den was?
Quiqui, das ist, glaube ich, tot, oder? Ich bin mir jetzt ganz sicher.
Ich habe keine Ahnung.
Aber wie gesagt, das ist ein sehr schönes Lied, das, wie gesagt, auch durchaus, je nachdem, wie man Weihnachtsfeiertage mit Familie verbringt oder nicht, können das vielleicht durchaus manche dann nachvollziehen, wenn es dann irgendwie heißt, irgendwie alle Menschen sind mal zwider, ich möchte die Goschen hauen, Vater, Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Packelras, alle Menschen sind mal zwider. Man nicht leid sich, Geri Haas.
Und warum, ja. Wie kam ich jetzt so genau? Warum? Nee. Mist, jetzt habe ich meine Überleitung verkackt. Ich wollte eigentlich dahin, warum Affen nicht reden können.
Ja, ich glaube, die wollen nicht, oder? Die können, aber sie tun es nicht. Oder?
Genau, die können. Geschichte? Genau, das ist das Interessante. Österreichische und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass, also warum Affen nicht reden. Bisher ist die Forschung davon ausgegangen, dass sie anatomisch nicht in der Lage dazu sind, zu reden. Jetzt sind die Wissenschaftler hingegangen, haben ein Computermodell des Vokaltraktes von Affen erstellt. Mhm. Und daraus konnten sie dann Rückschlüsse auf die theoretisch erzeugbaren Laute schließen.
Genau.
Dann haben herausgefunden, dass es anatomisch für Affen total simpel wäre, Sprachlaute zu produzieren, um daraus dann Wörter zu formulieren. Das Ding ist, es muss also im Gehirn liegen. So, und jetzt fragen sich die Wissenschaftler, was an unserem Gehirn anders ist als das der Affen. Und da haben sie ein Gen identifiziert, FOXP2 heißt es. Und das unterscheidet sich beim Menschen in 2 bis 3 Aminosäuren vom FOXP2-Gen der Menschenaffen. Mhm. Ist jetzt die Frage, was man aus dieser Erkenntnis macht. Aber vielleicht brauchen wir jetzt nicht so große Angst vor dem Planet der Affen zu haben, habe ich mir dann gedacht.
Ja, ich glaube, da habe ich jetzt bis jetzt noch nicht so wahnsinnig große Angst davor gehabt.
Ich fände es halt mal geil, wenn die sowieso schon ein Affenvokaltraktmodell haben im Computer, müsste man doch eigentlich nur was hinterher programmieren, um den Affen trotzdem sprechen zu lassen.
Also
dann wüsste man, wie Affen klingen würden, wenn sie sprechen.
Ich glaube, da gibt's. Ich hab das in einem anderen Podcast gehört und die haben dort erwähnt, dass es diese Audio-Sachen gibt und dass es ziemlich gruselig klingt.
Ah.
Aber ich habe das quasi nur mal nebenbei in einem anderen, ich weiß nicht, irgendein amerikanischer Podcast, wo die Geschichte drin vorkam. Aber die haben das Soundbeispiel da nicht gebracht, aber angeblich gibt es sowas. Wie gesagt, das soll ziemlich komisch und gruselig klingen. Aber ich meine, gut, dass das
Affen mit Zeichensprache. Bei Max Planck steht noch, im Vergleich zu Menschen haben Affen nicht die anatomischen Voraussetzungen, um verbale Sprache zu produzieren. Wrong!
Planck mal.
Hallo, Planck.
Sich informieren.
Psycholinguisten.
Aber ich sag, wenn das Affen oder zumindest, ich weiß jetzt gar nicht, welche Art das ist, aber dass die halt mit Zeichensprache und Bildersprache und so weiter irgendwie auch durchaus auch vernünftig kommunizieren können, das weiß man ja schon. Also das gibt's ja diese.
Ja, das Problem Beispiele. Scheint die Lautformung im Gehirn zu sein, also die Hand-Auge-Koordination oder wie man das nennt.
Ja, haben wir ja Glück gehabt, schon davor, die könnten reden. Dann wären wir ja ziemlich fies dran. Also jetzt rein so
ja,
mit dem, was wir anstellen mit den Tieren.
Ach so, also. Ja, ich wollte gerade sagen, also ja, fies dran wären wir dann nicht, aber wir hätten dann ganz sicherlich ein Rechtfertigungsproblem. Ja.
Genau, das habe ich gemeint. Ja, also das.
Warum machst du das mit mir? Weil du bist nieder. Und warum essen sie Kühe?
Die sagen nur Mu.
Genau, die sagen ja nur Mu. Genau, die können sich ja nicht wehren. Ja, dann.
Obwohl, ist nicht Mu das, was immer die Zen-Buddhisten sagen?
Nee, das ist Om.
Immer Mu gibt's auch.
Echt?
Om ist bei den Buddhisten und Mu ist bei den Zen-Buddhisten.
Oh.
Das ist immer die Antwort auf diese komischen Zen-Koans, immer Mu.
Ja. Naja, ich kenne keine Buddhisten.
Ich auch nicht, glaube ich. Aber ist auch eine Weihnachtsfolge.
Da genau, ist ja eine Weihnachtsfolge. Hast du noch Weihnachtsgeschenke? Weil ich habe ja keine. Ich habe noch jede Menge.
Genau, haben wir eigentlich schon mal in Weihnachtsfolgen über Weihnachtsbeleuchtung gesprochen? Ich glaube nicht, oder?
Boah, da fragst du
mich. Dann machen wir es einfach nochmal.
Genau.
Wer hat die Weihnachtsbeleuchtung erfunden?
Osram.
Nein.
Nicht.
Ist Osram überhaupt ein Typ gewesen?
Keine Ahnung. Okay, dann Philipp Reis.
Der hat das Telefon erfunden.
Okay. Marconi.
Der hat das Radio erfunden.
Berühmter Erfinder-Quiz. Werner von Siemens.
Es war ein berühmter Erfinder, aber es war kein Deutscher.
Okay. Tesla.
Du bist wieder durchs Internet so beeinflusst. Ja, dieser komische Tesla-Hype im Internet.
Ist ein Tesla-Hype?
Naja, das hat er seit dieser, wie heißt das, der Oatmeal, glaube ich, diese Comic-Seite, hat er mal angefangen, diese Tesla gegen Edison-Geschichte irgendwie zu verbreiten. Und dass da halt irgendwie die Tesla da so als den unterdrückten Superheld, der alles konnte und alles wusste, dargestellt und Edison als den Bösewicht, der halt irgendwie.
Der die freie Energie verhindern will, ne?
Irgendwie sowas, ja. Das war halt ein Riesen. Seitdem ist halt wirklich so Tesla, also zumindest in der entsprechenden Filterblase, ist halt Tesla da halt so zu diesem mega Superheld unterdrückten Wissenschaftler geworden, der alles konnte und Edison der Bösewicht und überall gibt es Tesla-Memes und was dann in das, der gute Output von der Geschichte war halt, dass die dann irgendwie das ehemalige Labor von Tesla, das irgendwo in den USA rumstand und irgendwie verfallen war, die hat dann, glaube ich, tatsächlich so ein Crowdfunding gemacht und da irgendwie absurd viel Geld eingenommen, irgendwie über 1 Million oder sowas, um dieses Ding zu kaufen und da irgendwie ein Museum einzurichten oder sowas. Also was, weil es sonst irgendwie abgerissen worden wäre. Aber Tesla, warst du schon nah dran? Es war Edison.
Ah.
Weil Edison hat ja eben wie gesagt die Glühbirne erfunden und je nachdem wie man es sagt, das hat auf jeden Fall bei einer der ersten der brauchbare Glühbirne und jetzt schreiben wieder 100.000
Hörer. Das heißt Hörer. Glühlampe.
Genau, scheiße, nein, das heißt Glühbirne.
Lampe. Das heißt, und es reimt sich sogar, guck mal. Lampe, 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 Lampe.
Also Thomas Edison hat die erste brauchbare Glühbirne gebaut und hat auch mit dieser Erfindung auch die erste zur Lichterkette gebastelt und hat mit dieser Lichterkette 1880, Weihnachten 1880, sein Labor in Menlo Park beleuchtet. Ja, also sein Labor war das erste, das quasi mit Weihnachtsbeleuchtung angestrahlt wurde und dann hat es ein bisschen gedauert. Also es hat dann wirklich noch irgendwie fast bis ins erste Viertel des 20. Jahrhunderts gedauert, bevor das auch anderswo sich durchgesetzt hat.
Hexenwerk.
Ja, so ungefähr. Also das Problem war, dass halt natürlich, man hat halt bis dahin, natürlich hat man schon Weihnachtsbäume gehabt, auch in den USA und die auch beleuchtet, aber mit Kerzen und war halt, hat, wie es halt immer so ist, mit neuem Zeug, das nicht vertraut oder das ist irgendwie gefährlich oder sowas hier, die elektrische Beleuchtung. Aber dann kam der Präsident Grover Cleveland, der hat dann schon mal 1895 den Weihnachtsbaum des im Weißen Haus mit elektrischen Beleuchtungen durchgeführt, und dann eben 23 Präsident Coolidge, der hat dann eben tatsächlich, da hat es auch außerhalb des Weißen Hauses eben ein Weihnachtsbaum mit 3000 Lichtern drauf, der dann quasi so regelmäßig von dem Präsidenten irgendwie eingeschaltet wird. Also da hat sich dann quasi durchgesetzt. Aber das war noch ein anderer Erfinder. Warte mal, wo habe ich den jetzt wieder untergebracht? Albert Sadatscha, der hat, glaube ich, ansonsten nicht wahnsinnig viel großartige, wichtige Sachen gemacht, aber der hat eine Familie gehabt, die haben halt irgendwie auch damals in den Anfang des 20. Jahrhunderts, 1917, haben halt auch irgendwelche Leuchtsachen verkauft, und der Albert, der ein Teenager war damals noch, hat gemeint, es wäre doch cool, wenn man das irgendwie hier richtig so jetzt auch diese Weihnachtsbeleuchtung, wie bunte Lampen auf eine Leuchtkette und das irgendwie verkaufen, und hat das organisiert und dann quasi so diesen großen Hype eingeleitet, dass halt wirklich alle dann ihre Bäume mit Lichterketten beleuchtet haben.
Und dann kam Coca-Cola und hat es rot angemalt.
So ungefähr.
So ungefähr. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, wer sozial ist, verlängert sein Leben. Dazu haben sie sich angeguckt, ältere Menschen, die ihre Enkel oder andere Personen betreuen, und die verglichen mit Senioren, die genau das nicht tun. Die Hälfte derer, die ihre Enkel betreuen, haben 10 Jahre nach dem ersten Interview gelebt. Menschen, die keine Enkelkinder hatten, aber ihre Kinder unterstützen, haben immerhin noch 5 Jahre länger gelebt, also nach dem ersten Interview, was sie geführt haben. Dieser positive Effekt beschränkt sich nicht auf die eigene Familie. 50% derer, die sich für andere engagiert haben, hat immerhin 7 Jahre länger gelebt. Und die sich nicht engagiert haben, haben nur 4 Jahre gelebt. Okay. Das heißt, sich um andere zu kümmern, verlängert im Zweifelsfall dein Leben.
Jetzt aktiv oder passiv? Also
kümmert sich dann auf Twitter, ne?
Also, nee, aber ich habe jetzt gemeint, irgendwie, ob das die Lebensverlängerung aktiv oder passiv ist. Also wenn ich mich um andere kümmere, kümmern die sich dann um mich, wenn es mir schlecht geht und ich lebe deswegen länger?
Ach
oder
so.
Ist der Akt des Kümmerns, der mein Leben auf welche Art und Weise auch immer verlängert?
Also ich zitiere mal die Forscher, es scheint plausibel, da braucht man eigentlich schon gar nicht mehr weiterzulesen, dass die Entwicklung von prosozialem Verhalten der Eltern und Großeltern gegenüber ihrer Nachkommen durch ein neuronales und hormonales System möglich gemacht wurde, das dann auch die Grundlage für Kooperation und altruistisches Verhalten gegenüber den Nichtverwandten bildete. Also irgendein Eingriff in deine Biochemie wird das wahrscheinlich eher sein.
Okay.
Und dann, wenn du dann auch noch dir so diese Einsamkeitsstudien anguckst und sowas, das macht ja bestimmt auch noch was aus Leuten. Also ja, klar, wenn du die ganze Zeit interagierst und so, schreiben die auch. Also die sagen halt auch, das ist jetzt nicht, ne, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt nur losrennen musst und dich um andere kümmern, um 10 Jahre länger zu leben. So funktioniert es nicht.
Ja, aber da haben wir doch wieder schon eine schöne Botschaft für die Weihnachtsfolge.
Genau, kümmert euch übereinander. Genau. Und falls es klingelt, ne, ja. Kann ja sein, dass draußen Jesus steht und ein Bett begehrt. Kann aber auch sein, dass draußen ein Typ steht, der aussieht wie Jesus, sagt, er würde ein Bett begehren und dich ausrauben will.
Ja, Jesus.
Ja? Jesus-Affe.
Er kann nichts sagen. Er kann ja dastehen, kann er gucken.
Kann er gucken, genau. Und blutet komisch aus den Händen. Jetzt haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass man sich Betrüger besonders gut merkt.
Ja, aber erst danach, nach dem Betrug.
Nach dem Betrug.
Sonst vorher wär's einfacher.
Wenn also jemand ein Fehlverhalten, also ein Verhalten abseits der Norm zeigt, erinnern wir uns besonders gut an die Leute, weil sie nämlich anders gehandelt haben, als wir erwartet haben.
Mhm. So. Das machen ja nicht nur Betrüger.
Wir erinnern uns aber nur an die Betrüger so gut, die aus unserer eigenen sozialen Gruppe stammen.
Okay.
Ja, also so ein Gedächtnisprozess, das ist das Ergebnis, der Gedächtnisprozess, der Erinnerungen steuert, ist auch von sozialen Komponenten abhängig.
Okay, ja? Gut, das
mal. Also ne, du beobachtest einen Betrug an einer anderen sozialen Gruppe und wirst dir den Betrüger nicht so gut merken, wie du den Betrüger in deiner eigenen sozialen Gruppe merken kannst.
Ach so, ich dachte, das kommt davon, wo der Betrüger herkommt, also wenn der Betrüger aus einer anderen sozialen Gruppe kommt.
Also,
ne, wenn ein Millionär bescheißt, dann merke ich bei dir nicht, als wenn mich irgendwie ein...
Ja, oder du machst, ja. Wenn du es runterskalierst, in der Schule, wenn der Typ aus deiner Klasse kommt, der da irgendwie sich abweichend verhalten hat, wirst du dir eher merken, dass er sich abweichend verhalten hat, als wenn du ein abweichendes Verhalten in einer anderen Klasse beobachtet hast, was für dich vielleicht genauso eindrucksvoll war. Und ja, Erklärung ist halt, weil der hat halt deiner Gruppe schon mal geschadet. Also willst du beim nächsten Mal auch genau wissen, wer war das, der Gruppe geschadet hat.
Ja, klar, ja.
Ja.
So, ich habe noch eine Geschichte, einen Hinweis und eine Frage.
Oh, ich habe noch 11 Geschichten habe ich noch. Aber davon gehört eine zu einer Geschichte.
11 Geschichten?
11. Aber 11. Die gehen schnell.
Hast du nicht am Anfang gesagt, du hast 10 insgesamt?
Ja, aber in einer, die eine ist, also Science hat die Science hat die 10 wichtigsten Entdeckungen 2016 so,
okay.
Benannt.
Ja, okay, gut, ja, dann
das sind gerade gewonnen. 10 und dann 9.
Also Gravitationswellen auf Platz 1.
Richtig.
Ja, sag ich doch.
Proxima B auf Platz 2. Ich weiß gar nicht, ob das ein Ranking ist. Also ich habe einfach nur eine Liste. Ja, Proxima B?
Ja, kann man durchgehen lassen.
Was ist das?
Hätte ich nicht so. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, die zweite Erde.
Genau, die zweite Erde.
Der Planet. Ja. Wie gesagt, da wissen wir nicht, ob das die zweite Erde ist, aber der erdnächste Planet. Ja. Ist eine coole Entdeckung, aber eben noch keine zweite Erde. Hätte ich jetzt vielleicht nicht, weiß nicht, ob ich es so kann. Kommt davon, was noch in der Liste ist, ob ich es so hoch eingeschätzt hätte.
AlphaGo? AlphaGo ist dieses Software. Das ist
so Pokémon-Ding?
Das ist die Software, die den weltweit besten Go-Spieler geschlagen hat.
Ach, das Ding, ja, ich erinnere mich, ja.
Den sie sich selber beigebracht hat.
Okay, das kann ich jetzt nicht einschätzen, da bin ich zu wenig im Thema drin, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber okay.
Dann ein paar genetisch veränderte Mäuse.
Ja.
Okay. Und zwar sind das Mäuse, die sie Wissenschaftler dazu gebracht haben, alternde Zellen in ihrem Gewebe zu vernichten. Das heißt, die konnten Verschleißerscheinungen verlangsamen in diesen Nagern. Per genetischer Manipulation. Dann die Theory of Mind, was ich ganz interessant finde. Das klingt schon
dubios.
Nee, das ist ein psychologischer Begriff oder eine psychologische Kategorie. Mhm. Theory of Mind heißt, dass ich mir deiner bewusst bin. Ich habe ein Bewusstsein, aber ich habe auch gleichzeitig ein Bewusstsein dafür, dass du ein Bewusstsein hast. So kann man das einfach übersetzen. Okay. Was sie rausgefunden haben, ist, dass auch Menschenaffen diese Theory of Mind haben. Und die Theory of Mind, schreiben sie, gipfelt im Verständnis, dass andere sich irren können und deshalb falsch handeln. Aber um das überhaupt annehmen zu können, musst du eine Theory of Mind haben. Also du musst das dem anderen, ja, so, hatte ich ja gerade gesagt schon.
Ja, das weiß man erst seit jetzt, oder wie?
Na, die Theory of Mind kenne ich schon länger, aber dass das auch in Menschenaffen so ist,
scheint neu zu sein.
Dann Designer-Proteine, sie haben es geschafft, Proteine am Computer zu entwerfen, im Labor nachzubauen. Mhm. Mäusebabys aus im Labor gezüchteten Eizellen.
Das klingt auch so, als hätte man das eigentlich schon längst gemacht.
Ja, irgendwie, ne? Fand ich auch. Ja. Dann, dass der moderne Mensch aus Afrika stammt, haben 3 Genetiker-Teams im September rausgefunden.
Das habe ich also schon in der Schule gelernt.
Ja, ja, eben, aber ich glaube, in der Schule haben wir das vor allen Dingen anhand von Fossilien oder sonst was gelernt. Ach so. Und die haben es halt über Genetik gemacht. Rausgefunden, dass der Homo sapiens den Kontinent in einer einzigen großen Auswanderungswelle verlassen hat. Der DNA-Sequenzer.
Ach, schon wieder ganze Biologie-Scheiß, was soll das hier? Nein, das ist super.
Der DNA-Sequenzer, den kannst du halt mitnehmen und da drin DNA sequenzieren, dafür brauchtest du früher ein Labor.
Ja, das ist cool, sowas. Das habe ich schon gehört von dem Teil.
Und Metalinsen.
Was?
Vorher noch nie von gehört. Metalinsen bestehen aus winzigen Titandioxidstrukturen.
Ach so, das Ding.
Sind ja, viel dünner als ein Blatt Papier, vergrößern aber ebenso stark wie herkömmliche Glaslinsen.
Ja, ich habe gerade ans Essen gedacht.
Das so.
Von den Dingen habe ich gehört, ja.
Ja, das war das, was ich da noch hatte. Jetzt mach du mal wieder hier deinen Weihnachtskram.
Ja, ich habe noch einen Nachtrag noch zu den Weihnachtsbeleuchtung, nämlich Wissenschaftler haben auch schon länger her, aber es ist halt eine Geschichte, die gerne immer Weihnachten auftaucht. 2007 amerikanische Wissenschaftler haben untersucht, warum sich Weihnachtsbeleuchtung oder wahlweise auch Kopfhörer und so weiter immer verknoten, obwohl man eigentlich gar nichts macht damit.
Ja.
Also die haben eine Arbeit geschrieben, Spontaneous Knotting of an Agitated String, und haben dann ein schönes Experiment gemacht. Das ist quasi experimentelle Mathematik.
Bin ich echt gespannt.
Die haben ein Stück Schnur, ungefähr so wie das. Der Artikel ist von 2015, aber da steht drin als Vergleich ungefähr so lang wie ein Computermauskabel. Mhm. Also das gibt es schon seit 10 Jahren keine Computermauskabel mehr. Aber egal. Also man kann sich ungefähr vorstellen, das ist halt ein längeres Stück Kabel, und haben das in einen Würfel, also eine würfelförmige Schachtel getan und es einfach im Prinzip reinfallen lassen, also gerade gerade ausgestreckt, also lang also, ausgestreckt, genau, ja. Und dann links und rechts festgehalten, einfach halt irgendwie zufällig reinfallen lassen in diese Schachtel und die Schachtel zugemacht und dann halt mit konstanter Drehgeschwindigkeit hin und her gedreht, eine Zeit lang. Und das Ganze 3415 Mal wiederholt. Oder vermutlich Studenten gesagt, mach das jetzt mal.
Also einfach aufheben, fallen lassen,
Nein, also einfach genau, reintun, drehen und dann natürlich immer geschaut, natürlich aufgemacht, nachgeguckt, was ist passiert mit dem Teil.
Ja.
Und das Ganze dann nochmal. Und haben mal festgestellt, dass dann tatsächlich oft sogar schon nach Sekunden, also haben dann doch die Zeit variiert, wie lange sie es gedreht haben und festgestellt, dass teilweise wirklich noch direkt nach Sekunden sich da schon Knoten gebildet haben und dann halt auch probiert anhand, das war mit so mathematischer Knotentheorie, von der ich nicht genug verstehe, um es jetzt genau zu erklären, haben das dann auch untersucht, die Art und Weise der Knoten, haben teilweise Knoten gefunden mit bis zu 11 Überkreuzungen der Schnur und haben dann gesagt, das liegt halt daran, dass so eine Art Flechtprozess vor sich geht. Also durch das Drehen legt sich die Schnur, das Kabel, was auch immer, so in konzentrischen Kreisen grob an. Also das bleibt halt, wenn es gerade ist und sich dann bewegt, dann wird es halt immer so einfach eingerollt. Also es liegt dann in konzentrischen Kreisen und durch das Hin- und Herdrehen können die sich dann quasi so übereinander schieben. Also wie wenn du mit drei so Schnüren irgendwie was flechtest. Ja. Mhm. Und je nachdem, wie das dann passiert und was da jetzt genau über was und unter was geht, kommen dann tatsächlich am Ende, wenn du dann halt irgendwie die beiden Enden wieder nimmst und rausziehst, dann Knoten rein. Und haben halt gesagt, dass es halt wirklich extrem schnell geht. Und am Schluss dann noch gesagt, was man halt wie machen sollte, um die verknotete Schnur wieder zu entknoten.
Ich wollte gerade sagen, die haben jetzt bestimmt irgendwie den idealen Peitschenhieb zur instantanen Entknotung einer verknoteten Schnur.
Leider nicht. Also zuerst haben sie gesagt, irgendwie in 50% der Fälle haben sie gezeigt, kommt es halt zu so einer Verknotung. Und wenn du es halt entknoten willst, ja, also am wenigsten, also die schlechteste Chance, also am wenigsten funktioniert es, wenn man irgendwo in der Mitte anfängt, da rumzuzerren oder so weiter, ja. Es gibt ein mathematisches Theorem aus dem Jahr 1953, das ich nicht kenne, von einem gewissen Herrn Schubert, der gesagt hat, es gibt keine Inversen für Knoten, also es gibt quasi keine Operation, die du machen kannst.
Um Knoten zu entknoten.
Ja, also natürlich schon, aber jetzt nicht irgendwie, du kannst quasi nichts anderes machen, also um den Knoten da jetzt irgendwie wegzutun. Also das ist dann nur in dem Artikel nur ein Satz, da müssen wir jetzt genau schauen, was gemeint ist. Aber es geht auf jeden Fall darum, also wenn wenn du dafür sorgst, dass der knotenfreie Abschnitt der Schnur, die du einknoten wirst, immer größer wird, wirst du irgendwann zum Ende kommen und das Ganze entknotet haben. Also es bringt jetzt quasi einfach an einem Ende anfangen und schauen, alles, was dann da Knoten ist, das zu entknoten. Und immer weitermachen von einem Ende bis zum anderen. Das ist die optimale Taktik, weil irgendwie in der Mitte anfangen, das führt zu nichts. Du musst wirklich von einem Ende die knotenfreie Sektion Stück für Stück erhöhen. Aha. Oder dafür sorgen, dass du der Scheiß gar nicht erst verknoten kann und genau. Das Zeug vernünftig wegpackst. Genau. Kann man ja auch machen, ja. Muss man sich jedes Jahr irgendwie aufregen. Wie sieht man Twitter bei den letzten Tagen schon wieder voll und Facebook mit Leuten, die gemeckert haben über ihre verknoteten Schnitte, der packt das Zeug doch ordentlich weg. Das ist ja nicht schwer.
Wickelt's doch auf. Das ist ja genug Möglichkeit.
Genau.
Britische Wissenschaftler haben festgestellt, die Kinder sind schuld.
Ja.
Und zwar, muss man es andersrum formulieren, sie haben sich 1000 zwischen 1972 und 1973 in Neuseeland geborene Kinder angeguckt und aus denen eine kleine Kohortenstudie gemacht, bis ins Erwachsenenalter hinein regelmäßig untersucht und befragt. Mit 3 Jahren haben sie angefangen, haben Intelligenztests gemacht, verbale, motorische Fähigkeiten geprüft, Selbstkontrolle überprüft und die Familiensituation und die sozialen Umstände überprüft.
Okay.
So. 8 Bereiche haben sie untersucht, soziale und medizinische Bereiche. In allen 8 Bereichen hat, Achtung, eine Minderheit von 20% der Teilnehmer für 80% der gesellschaftlichen Kosten gesorgt. Ja, also sowas wie Strafverfolgung, Gesundheit, dieser Kram. Mhm. Also, ob jetzt eine dieser Personen später zu den 20% Problemerwachsenen gehört, konntest du im Alter von 3 Jahren schon feststellen. Das heißt,
ernsthaft?
20% der Kinder, die als Dreijährige schlechtes Sozialverhalten, schlechte Intelligenz, schlechte Familiensituation aufweisen, sorgen als Erwachsene für 80% der gesellschaftlichen Kosten. Wahnsinn, oder?
Ich überlege gerade, die Zahlen. Also
es gibt
20%, das sind wie 20% der Kinder, dann
80%
der Kosten.
Die 20% schlechtesten Kinder haben am Ende als Erwachsene 80% der Kosten ausgemacht.
Also das ist.
Das ist der totale Wahnsinn. Was, weißt du? Da, ich meine, es gibt ja diese Binsenweisheit, so $1 in Bildung investiert, spart $3 hinterher an Strafverfolgungskosten oder irgendwie sowas. Gab es ja immer so eine Rechnung. Ich finde das total wahnsinnig.
Ja, also es ist vor allem irgendwie deprimierend, das ist wirklich schon.
Dass du so früh determiniert zu werden scheinst, immerhin.
Ja, also ich frage halt, wer dann dafür verantwortlich ist, ob quasi das Kind, wenn das ein dreijähriges Kind, kann er nicht großartig
schuld sein. Das ist das Umfeld. Das heißt aber ja gleichzeitig bedeutet das auch, dass wenn du früh genug in das Umfeld eingreifst,
dass
wenn du schon mit im Alter von 3 Jahren irgendwie gegensteuerst, du ja nach 30 Jahren oder wie viel auch immer, einen enormen Kostenapparat sparen kannst. Und das Gegensteuern ist mit Sicherheit billiger als das, was die hinterher dann kosten.
Das auf jeden Fall. Ja, aber darum sind wir hier, CSU macht dann wieder hier die Herdprämie und so weiter, genau. Damit das ja auch nicht passieren kann. Damit genau. Dann irgendwie
krasse Zahl, völlig krass. Ja.
Nee, aber gut, ist das eine aktuelle Arbeit? Ja,
warte mal, ich gucke nochmal rein. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt.
Das wäre halt wirklich interessant, das wundert mich, dass das irgendwie nicht mehr Aufmerksamkeit kriegt. Man, das ist ja das eigentlich die ideale wissenschaftliche, wenn es halt wirklich belastbar ist, ideale wissenschaftliche Untermauerung, dass man eben sich halt wirklich
früh genug Geld ausgeben muss und nicht warten
Kindergarten und irgendwie schon viel, viel früher als irgendwie ab 5 Jahren oder sowas wird vorstellen. Also wirklich so früh wie möglich irgendwie in Kinderbildung, Kindergärten investiert und dafür sorgt, dass sie da auch hingehen und dass dafür sorgt, dass eben einfach all das, was eigentlich offensichtlich ist, was man tun sollte.
Wenn
man
das
quasi noch mal wissenschaftlich untermauert hat.
Ist eine aktuelle Arbeit. Published 12. Dezember 2016 in der Nature.
Ja, immerhin. Also das wundert mich, dass es irgendwie nicht Verschwörung, dass es irgendwie nicht weiter verbreitet ist.
Naja, aber es widerspricht halt im Zweifelsfall, weil du eben so schön CSU und Herdprämie sagtest, es widerspricht halt im Zweifelsfall dem konservativen Gesellschaftsbild.
Ja, klar. Ja,
dass Familie, Keimzelle, bla bla bla, ne, so dieses Ding. Das heißt, du müsstest halt schon viel früher in die Familien eingreifen und in dem Moment, wo du das machst, nimmst du die Kinder dir aus den Familien raus. Ne? Du kennst ja schon diese absurden Diskussionen, die es darum gibt, wenn Frauen sechs Wochen nach der Geburt oder 2 Monate nach der Geburt schon wieder arbeiten gehen und das Kind bei einer Nanny lassen. Eine Freundin von mir ist halt in Frankreich Mutter geworden, hat in Frankreich gearbeitet damals. Ja, die ist nach ein paar Wochen wieder arbeiten gegangen und die hat auch erzählt, ey, was die sich für Sprüche anhören musste, von wegen Rabenmutter, tralala. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Früh irgendeine Interventionsmaßnahme zu haben oder eine Interventionsmöglichkeit zu haben. Ja. Und da braucht man sich dann jetzt nur mal sowas angucken wie Drogenpolitik und Konservative. Also immer wenn die haben halt ihre Überzeugungen, die sind in der Regel postfaktisch, war ja ganz modern, postfaktisch und da, du kannst gegen die argumentieren, wie du willst. Immer wenn ich versuche, gegen meine konservativen Freunde zu argumentieren und denen Fakten präsentiere, kommen die irgendwann mit, nein, das erzeugt bei mir Unbehagen. Und das ist sowas Ähnliches wie die religiösen Gefühle beleidigen. Und dagegen kannst du nicht mehr anstinken.
Ja, also, weil du gerade eben auch noch Drogen gesagt hast. Es gibt, erinnere mich auch, das ist schon länger her, über ein Jahr oder sowas, in dem auch durchaus empfehlenswerten Podcast Probably Science. Kabarettisten oder Comedians irgendwie aus USA und England machen da irgendwie so, die reden halt so, im Prinzip so wie wir, plaudern über Wissenschaft. Die haben mal und interviewen auch ab und zu Wissenschaftler und die haben mal einen dabei gehabt, das war einer so ein Experte für Drogen und Drogenpolitik und das Ganze. Und der hat auch gemeint, also es ist wissenschaftlich sowas von einwandfrei belegt, dass diese ganze konservative Drogenpolitik nicht nur nicht den Effekt hat, den sie behaupten, sondern genau den gegenteiligen Effekt hat und irgendwie also mehr Menschen zu Drogen bringt, mehr Geld kostet. Aber trotz all dem, dass wissenschaftlich sowas von nachgewiesen ist, ändert sich halt nichts dran.
Hatten wir auch gerade eine kleine Serie auf Radio 1, wo ich arbeite, fünfteilige Reihe, die wir auch als Podcast veröffentlicht haben, die heißt Die Stadt und das Gras und geht der Frage nach, warum ist Cannabis eigentlich noch verboten? Das ist also auch sehr hörenswert und sind irgendwie 5x30 Minuten oder sowas, also jetzt auch gar nicht so elend lang.
Ja,
gut, also, und da ist das halt auch das Ergebnis.
Ja, also wie gesagt, um jetzt mal hier anzuschließen, also bildet eure Kinder früh, tut ihnen was Gutes und dazu jetzt meine Empfehlung, oder vielleicht jetzt nicht gerade dazu, aber generell die Empfehlung, gebt den Kindern eine Kerze in die Hand. Und, nee, das ist
es kann so einfach sein.
Nein, aber das ist, wir hatten ja letztes Jahr, hatte ich von den Weihnachtsvorlesungen erzählt, die wir in der BBC zu sehen sind, die auch immer empfehlenswert sind, also wissenschaftliche Vorlesungen, mehrteilig, wo halt meistens immer ein prominenter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ein Thema referiert. Also wie gesagt, grundsätzlich immer empfehlenswert. Und die allererste dieser Weihnachtsvorlesung hat Michael Faraday gehalten, zum 1861. Mhm. Und die hat den wunderbaren Titel The Chemical History of a Candle oder auf Deutsch die Naturgeschichte einer Kerze. Mhm. Und da hält halt 6 Vorlesungen lang, nimmt er eine Kerze und erzählt anhand dieser Kerze so die Grundlagen der damaligen Naturwissenschaft, also Alchemie, Verbrennung, Physik und so weiter. Und halt wirklich ein sehr, sehr schönes Thema, ein sehr schönes Buch, das es auch, weil es doch schon alt ist, auch online im Volltext auf Deutsch gibt, kann man verlinken. Und gibt auch noch Experimente, die man mit Kindern machen kann, wo man nicht unbedingt offene Flammen braucht, aber unter Aufsicht kann man durchaus auch damit experimentieren. Also macht ein bisschen Wissenschaft zu Weihnachten. Später wird's euch euer Kind und der Staat danken.
Das ja ohnehin. Also ich hatte ja, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe ja den Direktor der Stiftung oder den Präsidenten der Stiftung Haus der kleinen Forscher interviewt.
Mhm, ja, genau.
Die machen ja, die verfolgen ja ein ähnliches Ziel. Also einfach Kindern dafür zu sorgen, dass Kinder den Spaß an der Forschung und am Entdecken auch im Erwachsenenalter behalten, damit sie sich in einer, wie hat er es gesagt, damit sie in einer sich ständig verändernden Welt trotzdem erfolgreich sein können.
Ja, wie gesagt, also Bildung und Kinder, da kann man nie was, also man kann schon was falsch machen, aber generell ist es nie ein Fehler, dafür zu sorgen, dass Kinder möglichst viel und möglichst früh gebildet werden.
Ja.
Und weil auch Erwachsene, oder hast du noch was?
Nee, ich bin durch.
Weil auch Erwachsene gebildet werden wollen, zum Beispiel ich, würde ich jetzt gerne nochmal probieren, die Hörerinnen und Hörer zu fragen. Ich mache das ja immer, wenn in der Weihnachtsfolge gucke ich ja immer in den wissenschaftlichen Publikationen, ob da zufällig irgendwas ist, was mit Weihnachten zu tun hat, von dem ich noch nicht wusste, und gebe dann halt irgendwie in den Suchmaschinen irgendwie Weihnachten oder Christmas ein. Und dann kommen halt, wie beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, auch irgendwie so eine obskure Informatik-Papers oder sowas, die ich nicht verstanden habe. Und jetzt habe ich eins gefunden, ein aktuelleres Paper, das nennt sich, da geht es um einen Weihnachtskaktus.
Mhm.
Und also eine Christmas-Kaktus, ich habe das gedacht, cool, das klingt super, ist aber leider kein Weihnachtskaktus, sondern es geht um den Kaktusgraf in der Graphentheorie und ist ein, wie mich Wikipedia informiert, ein zusammenhängender Graph, in dem sich jedes Paar seiner Kreise höchstens einen gemeinsamen Knoten teilt. Was immer.
Wie war das im Mittelteil?
Es ist halt keine Ahnung, wenn man es irgendwie aufsetzt, hast du irgendwie Punkte und die Punkte sind durch Striche verbunden, je nachdem, wie die Punkte zusammenhängen. Und es ist dann, glaube ich, genau dann ein, wenn du quasi eine geschlossene Kurve durch ein paar Punkte ziehen kannst, dann ist es ein Kreis. Und wenn in diesem Graph alle Kreise höchstens einen gemeinsamen Knoten haben, dann ist es ein Kaktusgraph. Mhm. Weil wenn man das irgendwie aufmalt, dann schaut auch ein bisschen aus wie ein Kaktus, wie auch immer. Es ist ein Kaktusgraph und ein Weihnachtskaktus ist, wenn der Kaktus verbunden ist und jeder Vertex maximal zu 2 Blöcken gehört, dann ist es ein Weihnachtskaktus, was immer auch das heißt. Also ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich kenne mich mit der Graphentheorie überhaupt nicht aus. Und der Artikel heißt eine Notiz zum Flächen, also ich sage es auf Englisch, a note on the area requirement of Euclidean greedy embeddings of Christmas cactus graphs. Also es geht um nicht nur um Weihnachtskaktusse oder Weihnachtskakteen, sondern auch um euklidische gierige Einbettungen, von denen ich auch, also
ich sehe es gerade, note on the area requirement of Euclidean greedy embeddings.
Also eine gierige Einbettung hat irgendwas, steht hier auch wieder Wikipedia, ist ein Prozess, um Koordinaten zu den Verknüpfungen eines Telekommunikationsnetzwerkes zuzuordnen,
mein armes
um ein gieriges geografisches Routing zu. Also ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich dachte, ich lese Hirn das mal tut durch.
Mein Hirn juckt.
Ich habe probiert, das zu lesen. Ich habe es nicht verstanden. Aber vielleicht haben wir zufällig jemanden in der Hörerschaft, der versteht, um was es da geht und kurz zusammenfassen kann, was es jetzt genau mit Weihnachten zu tun hat.
Ja, das werden wir dann in den Kommentaren möglicherweise sehen. Oder aber es gibt eine gut hörbare Audioerklärung dazu, die ihr uns schicken wollt. Ja. Dann können wir
oder Fotos von euren Füßen in Knoblauch.
Genau, wahlweise. Das würden wir dann in der nächsten Folge einfach anhängen oder
einschicken. Also idealerweise, ich schenke euch was zu Weihnachten. Wenn ihr ein Video schickt, wo ihr mit euren Füßen in Knoblauch-Plastiksäcken steht und mir erklärt, was eine Euclidean Greedy Embedding von Christmas-Kaktus-Grafen ist,
du meinst natürlich während
Ja, natürlich, ne? Gleichzeitig. Also das genau. Ist ja. Und dann also bitte ein Video davon und dann vielleicht im Hintergrund noch das Computer-Weihnachtslied laufen habt oder
sogar ein Chor wieder. Hinter euch steht, der während genau. Ihr das erklärt, dieses Computer-Weihnachtslied singt.
Dann schenke ich euch exklusiv ein Exemplar meines neuen im März erscheinenden Buches signiert. Kriegt das noch, bevor es im Laden ist.
Das ist doch mal was.
Das ist ja ein quasi aber nur wenn das Video entsprechend
also nur wenn ihr euch hinreichend also. Nur wenn ihr euch hinreichend zum Bleppo macht
und bevor jetzt hier irgendwie 100 Videos kommen und ich 100 Bücher rausrücken muss, also ich nehme das mir am besten gefällt.
Ja, natürlich, es ist das einzig unabhängige Urteil, das man hier noch erwarten kann.
Genau.
In dieser wissenschaftlich fundierten Sendung. Das war die letzte Wissenschaft für 2016. 2017 machen wir weiter. Florian, ich danke dir für all die Sendungen.
Ich danke dir auch für all die Sendungen und wünsche dir und allen Hörerinnen und Hörern schöne Weihnachten und was man sonst noch so wünscht. Was frohes neues Jahr.
Genau, das wünsche ich auch und zwar dir auch und allen Hörerinnen und Hörern. Und wie immer danken wir für die Aufmerksamkeit.